und würden jetzt einsteigen in den öffentlichen Teil unserer heutigen Fachausschusssitzung und haben gleich ein Thema, das sich an so unsere letzten Diskussionen anschließt, wo wir nochmal über die weitere Berücksichtigung von SASB oder ISSB-Standards bei Unternehmen diskutiert hatten. Insoweit passt sich das jetzt sehr gut, oder schließt sich das sehr gut an. Und Kathi Beiersdorf wird uns jetzt vorstellen, erstmal eine schon aktuell laufende Konsultation zu der Internationalisierung der SASB-Standards. Insoweit würde ich auch direkt an Kathi Beiersdorf übergeben.
Vielen Dank, Herr Landvermann. Genau, das nächste Thema ist der Methodology-Standard, den der ISSB mittlerweile auch veröffentlicht hat. Am 11. Mai wurde der Standardentwurf veröffentlicht. Wir hatten in den zurückliegenden Sitzungen das Thema auch schon auf der Agenda, haben auch schon besprochen, was ist eigentlich Kern dieses Projektes, worum geht es bei dieser Konsultation, die der ISSB, Entschuldigung, hier gestartet hat, was man gesehen hat und was vielleicht wichtig ist zu berücksichtigen und zu unterscheiden. Zunächst mal gilt ja, dass die SASB-Standards nicht unmittelbar gelten. Das sind keine Standards, die in dem Due Process vom ISSB veröffentlicht, verabschiedet wurden oder als Entwurf zumindest verabschiedet wurden, sondern das sind Standards, die eben ursprünglich von dem US-amerikanischen SASB entwickelt wurden. Das sind Branchenstandards, insgesamt 77 Standards, die hier vorliegen und die aber durch die Fusion der unterschiedlichen Organisationen, also hier insbesondere die Value Reporting Alliance, das Entschuldigung Foundation, dass die hier praktisch auch in diese IFRS Foundation eingegangen sind und damit auch die Verantwortung jetzt beim ISSB liegt, sich hier um die Pflege und Weiterentwicklung des SASB-Standards zu kümmern und sich dieser Standards anzunehmen. Das ist sozusagen der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass sie auch tatsächlich schon eine Relevanz haben für die Unternehmen, sofern eben die IFRS S1 oder S2 angewendet werden sollen. Im S2 ganz klar dadurch schon berücksichtigt, dass man einen Appendix B aufgenommen hat, in dem alle branchenspezifischen klimabasierten Angaben schon aufgenommen wurden. Das heißt, die wurden auch schon zusammen mit dem S2 zur Diskussion gestellt, werden jetzt auch überarbeitet und werden zusammen mit dem S2 dann auch final veröffentlicht. Die anderen non-climate-related Topics und Metrics, die sozusagen noch nicht in diesen Due Process eingegangen sind. Das sind die, um die sich jetzt dieses Narrow Scope Project dreht. Das ist also ein ganz eng abgegrenztes Projekt. Und die sind insbesondere deshalb relevant, weil die Anwender von den ISSB-Standards aufgefordert sind, required sind, sich mit diesen SASB-Standards und den darin aufgeworfenen Nachhaltigkeitsthemen einerseits, aber auch ganz konkreten Indikatoren, Metriken auseinanderzusetzen und zu beurteilen im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung, ob das Themen sind, die für ihre Branche, ihr Unternehmen relevant sind und wenn ja, welche Metriken dazu anzugeben sind. Das heißt, durch diesen Verweis, der in S1 ganz explizit aufgenommen ist, sofern es noch keine ISSB-eigenen Standards zu einem Thema gibt, sind unter anderem und an erster Stelle genannt, die SASB-Standards zu berücksichtigen und hier eben ganz explizit auch das Requirement to consider. Also es ist kein Wahlrecht, sondern die Unternehmen müssen sich zumindest damit auseinandersetzen. Das Problem, was hierbei besteht, ist, dass ja grundsätzlich der Erstanwendungszeitraum oder Zeitpunkt für diese Standards ist der 1.1.2024. Die SASB-Standards haben aber noch sehr viele US-amerikanisch geprägte Metriken oder Verweise. Und deshalb wurde dieses Projekt jetzt aufgesetzt, um diese Verweise zu internationalisieren. Das sind von den circa 1000 Metriken, die SASB-Standards enthalten, sind das circa 200, die hier anzupassen und zu überarbeiten sind. Und man hat sich in diesem Prozess, das vielleicht nochmal zur Bedeutung der SASB-Standards und zur Ausrichtung und Umfang des Projektes, Wichtig hier vielleicht nochmal zu erwähnen, dass auch die Standards, die Taxonomie für die SASB-Standards mit abgeändert wird, entsprechend der Änderungen, die man auch in den SASB-Standards dann vornehmen möchte. Also das ist auch nochmal jetzt in den Titel des Exposure Drafts aufgenommen worden. Und das ist sozusagen eine Folgeänderung, die man dann auch gleich mit abbilden wird. Und man wird auch die Änderungen, die sich aufgrund der Konsultation und des Due Processes von S2, also den klimaspezifischen Metriken, ergeben, die wird man dann entsprechend auch in den SASB-Standard schon mit einarbeiten. Das heißt, es gibt drei Überarbeitungsschritte, diese non-climate-related Metriken, die jetzt ganz konkret mit dem ED anstehen, zu überarbeiten. Dann gibt es die Folgeänderung für die Taxonomie und es gibt auch nochmal diese Rückwirkungsschleife aufgrund der Konsultation zu den klimaspezifischen Metriken, die man aber schon vorher geändert hatte. Der Grund, warum man jetzt dieses Vorgehen gewählt hat, was ja doch etwas unorthodox ist, man hat das bisher weder beim ISSB so gesehen und auch beim IASB noch nicht so gesehen, dass man eine Konsultation durchführt zu Änderungen oder einem Standardentwurf, der eigentlich gar nicht öffentlich gemacht wird, wo nur die Methode dargestellt wird, wie man vorgehen möchte und die Methode zur Diskussion gestellt wird. Also das ist ein sehr unübliches und sicherlich auch an einigen Stellen unglückliches Vorgehen, ist aber dem Umstand geschuldet, dass man bis zu diesem Erstanwendungszeitpunkt, 1.1.24, diese Finalisierung der Überarbeitung hinbekommen möchte. Das heißt, irgendwann vor Januar 2024 sollen die SASB-Standards entsprechend internationalisiert sein, auch wenn der S1, ja, wie wir vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen hatten, zunächst nochmal zurückgestellt wurde. Der formale Erstanwendungszeitpunkt ist weiterhin 1.1.24, auch wenn die Anwendung dann noch sich zunächst erstmal auf den S2 fokussieren kann und der S1 dann ein Jahr später anwendbar sein kann. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für den Standardentwurf, der uns vorliegt, also der Vorschlag für die Methode zur Überarbeitung des SASB-Standards? Am 11. Mai wurde der Standard veröffentlicht. Man möchte diesen Entwurf auch mit vielen Stakeholdern diskutieren. Wie Sie vielleicht oder bestimmt schon gesehen haben, haben wir am 28. Juni dazu auch eine öffentliche Diskussion, wo wir uns auch sehr freuen, dass Frau Jenny Bofinger-Schuster dabei sein wird und das aus ISSB-Sicht vorstellen wird und auch von der die EFRAG-Seite auch entsprechend vorgestellt wird. EFRAG befasst sich auch derzeit mit diesem Entwurf und wird auch zu dem Zeitpunkt schon einen Draft-Commentletter haben, den sie auch konsultieren möchten. Und wir werden von beiden Organisationen jeweils das zum einen den Standard vorgestellt bekommen, zum anderen die Einschätzung von EFRAG und auch unsere eigene Einschätzung vortragen können und dann hoffentlich mit vielen Stakeholdern ins Gespräch kommen können. Der ISSB selber schreibt auch in dem Entwurf, dass sie den Fokus darauf legen, mit Jurisdiktionen ins Gespräch zu kommen, die wenig Erfahrung mit dem SASB-Standard haben. Sicherlich auch, um da so ein bisschen die Awareness zu schaffen, dass es diese Standards gibt und dass sich die Unternehmen da auch auf ein sehr breites Spektrum an Branchenstandards, an Vorgaben stützen können, wenn sie jetzt erstmalig die ISSB-Standards anwenden möchten. Die Kommentierungsfrist endet dann am 9. August. Bis dahin sollten wir auch unsere Stellungnahme abgegeben haben. Und es wird dann zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt noch ein Review bzw. eine überarbeitete Version der SASB-Standards veröffentlicht werden für einen Public Review. Wie genau dieser Review aussehen wird, ob da nochmal eine Rückmeldung erbeten oder erwünscht ist, wie viel Zeit dafür dann sein wird, das ist derzeit alles noch offen. Es steht wirklich nur relativ unspektakulär in dem Entwurf, dass es diesen Review geben wird, ohne das schon jetzt konkretisiert zu haben. Das wird sicherlich auch davon abhängen, welche Kommentare zurückkommen an das ISSB und wie schnell dann die Überarbeitung tatsächlich vonstatten gehen kann. Ich denke, dass für die meisten der 200 Metriken schon sehr konkrete Vorschläge derzeit auf dem Tisch liegen. Das sieht man auch daran, dass schon ganz konkret gesagt werden kann, für welche Metrik welcher Überarbeitungsvorschlag angewendet wurde. die einzelnen Vorschläge, die hier unterbreitet werden, gucken wir uns gleich noch im Detail an. So viel zu diesem Zeitplan für die Internationalisierung des SASB-Standards. Ich würde dann noch ganz kurz die Vorgehensweise vorstellen, wie wir sie uns hier oder wie ich sie gerne vorschlagen würde und dann gerne mit Ihnen diskutieren, ob das passt aus Ihrer Sicht oder ob Sie noch andere Schritte zusätzlich einfügen würden oder andere Anmerkungen haben zu dem Vorgehen. Wir befassen uns heute erstmalig inhaltlich mit dem Standard, was wir auch gemacht haben, und Frau Castor hat auf jeden Fall die E-Mail auch bekommen, war, dass wir vom DSC alle Mitglieder des DSCs angeschrieben haben, die gleichzeitig auch SASB-Standard-Anwender sind und bei Ihnen um Rückmeldung gebeten haben, insbesondere zu dieser Frage 5, weil das sicherlich, wie wir nachher noch im Detail besprechen werden, eine richtungsweisende Frage ist, wie wird eigentlich mit zukünftigen Themen umgegangen, welche zukünftigen Themen gibt es? Also diese Anfrage läuft bei den DSC-Mitgliedsunternehmen, die eben auch gleichzeitig SASB-Standard-Anwender sind. Ich hoffe, dass ich dann im Juni dazu schon eine Rückmeldung geben kann, was da die kritischen Punkte sind, die identifiziert werden, insbesondere von den Unternehmen, die die Standards auch tatsächlich anwenden. Wir werden die öffentliche Diskussion am 28. Juni haben und dann im Juli hoffentlich die Stellungnahme finalisieren können. Und wie man mit diesem Review vom ISSB umgeht, das ist sicherlich dann noch abzuwarten und auch davon abhängig, wie der konkret ausgestaltet ist und welche Vorstellung das ISSB selber dazu hat. Gibt es an dieser Stelle von Ihnen schon Anmerkungen? Ich sehe jetzt keine Hände, die gehoben sind, dann würde ich weitergehen. Hier nochmal die Übersicht, die ich auch beim letzten Mal schon gezeigt habe. Wir haben 54 Unternehmen in Deutschland, die die SASB-Standards anwenden, und sehr viele davon sind auch Mitglieder beim DSC, sodass wir da sicherlich auch eine hohe Chance haben, Rückmeldungen zu bekommen zu einigen der Fragen, die aufgeworfen wurden. Bevor ich jetzt in die einzelnen Überarbeitungsvorschläge einsteige im Detail und wir uns die angucken, die hier vom ISSB vorgestellt wurden, möchte ich noch einmal einen Schwenk zurück machen auf die Covernote, die ich auch mit verschickt habe, zusätzlich zu dieser Präsentation in Vorbereitung auf diese Sitzung. Und in der Covernote habe ich zum einen nochmal den Hintergrund des Projektes ausgeführt und dargestellt und zum anderen aber auch noch mal einen Punkt adressiert, nämlich wie der Fachausschuss das einschätzt, wie hier vorgegangen wurde vom ISSB. Es ist zwar so, dass der ISSB gerne möchte, dass wir die Stellungnahme über so ein Online-Tool abgeben und dann für jede Frage nur ein Fenster vorgesehen ist. Aber ich denke, dass man trotzdem an dieser Stelle noch mal einen Schritt zurück machen könnte oder vielleicht auch sollte, um noch mal diesen Prozess zu würdigen, der hier vorgeschlagen wird. Das hatte ich in der Covernote so ein bisschen versucht auszuführen. Zum einen ist der Prozess sehr nachvollziehbar aufgrund der zeitlichen Beschränkung, aufgrund des Erstanwendungszeitpunktes 1.1.2024. Zum anderen ist es aber auch so, dass der ISSB selber ja keine inhaltlichen Änderungen vornehmen möchte an den SASB-Standards, sodass man hier auch argumentieren kann, es geht wirklich nur um die Methode, inhaltlich soll das gleich bleiben. Es ist also keine tiefgreifende Änderung, die hier vorgesehen ist. Und damit ist auch zu rechtfertigen, nicht nur, dass wir einen kürzeren Kommentierungszeitraum haben mit 90 Tagen, sondern es ist auch zu rechtfertigen, dass hier ein sehr unorthodoxes Vorgehen gewählt wurde, in dem die Methode anstelle der ganz konkreten Standardvorschläge zur Diskussion gestellt wird. Wenn man sich aber mit den Vorschlägen befasst und auch mit den Beispielen befasst, die der ISSB hier aufgeführt hat in dem Papier, wird auch klar, dass es sehr schwierig ist, diese Überarbeitung so zu würdigen, wie man das vielleicht machen würde, wenn man tatsächlich die Vorschläge zur Überarbeitung vorliegen hat. Man sieht an einigen Stellen, auch der ISSB selber fragt in der einen Frage, die hier aufgeworfen wird, wie sich denn die Änderungen inhaltlich auswirken werden für die Unternehmen. Und da kommt man natürlich sehr schnell an die Grenzen. Wenn man die Änderungen nicht kennt, kann man sie auch sehr schlecht beurteilen und kann auch nicht beurteilen, ob hier wirklich keine inhaltlichen Veränderungen vorgenommen wurden, ob es Auswirkungen geben könnte für die Unternehmen. Und vor diesem Hintergrund wollte ich den Fachausschuss gerne fragen nach Ihrer Meinung, wie wird das Vorgehen beurteilt? Denken Sie, dass das etwas ist, zu dem man nochmal Stellung nehmen sollte? In dieser Stellungnahme, die bis zum 9. August abzugeben ist, sollte man vielleicht noch mal darauf hinweisen, und das waren jetzt so erste Ideen, dass man sich einen gewissen Zeitrahmen ausbedingt für den Review, dass man dort auch auf eine klare Kommunikation noch mal hinweist, die nötig ist, um frühzeitig zu wissen, wann denn dieser Review veröffentlicht wird, wie viel Zeit den Constituents dann bleibt, um darauf einzugehen oder ob man überhaupt dazu nochmal Stellung nehmen kann. Das wäre jetzt so nochmal ein Vorschlag gewesen zur Diskussion, ob man auf diesen Punkt überhaupt eingehen sollte, ob Sie das als nicht weiter diskussionswürdig empfinden oder ob man hier in der Stellungnahme nochmal allgemein so einen Punkt aufnehmen sollte. Und damit würde ich an Sie übergeben zur Diskussion dieser ersten Frage, die ich auch in der Covernote dann aufgeführt hatte.
Gibt es da spontane Meinungsäußerungen? Tanja Kastor.
Double unmute, wie immer. Entschuldigung. Ich hatte ja schon auch ausgeführt, Frau Beiersdorf, dass wir natürlich eben genau dieses internationale Alignment oder Anlehnung an die internationalen Definitionen etc. Das ist ja was uns generell bei CESBI schon in der Ausarbeitung immer umgetrieben hat. Und da sind wir natürlich dabei, eben einschließlich solcher Geschichten wie Anlehnung an Greenhouse-Gas-Protokoll etc. pp. Also das auf jeden Fall. Was natürlich, ich sag mal, so ein bisschen übergeordnet schwebt, und da haben wir meines Erachtens auch in Diskussionen mit IWSB oder auch mit der Europäischen Kommission noch nicht so richtig Rückmeldungen erhalten, ist, inwieweit denn oder wie man sich denn diese Einbettung der sektorspezifischen Standards grundsätzlich in die Standardwelt von IWSB oder in dem Fall ja IFRSS vorstellt. Und deshalb waren wir jetzt auch an manchen Stellen noch ein bisschen zurückhaltender in Sachen, wir stürzen uns jetzt hier auch mit vollen Ressourcen in die Kommentierung des Internationalisierungsprozesses von CESBI, weil uns bislang eben noch nicht so ganz klar war, wie diese Standards künftig, welche Rolle die spielen werden, wie die künftig in diesen Gesamtkontext eingebettet werden. Aber grundsätzlich unterschreiben wir diesen Ansatz in Sachen, wir suchen eben nach internationalen Äquivalenten, Definitionen etc. Genau.
Also ich finde persönlich immer diese Zeitleiste auch interessant mit Blick auf die europäische Entwicklung. Wenn man jetzt mal sagt, die Branchenstandards kommen jetzt nochmal verstärkt in die Diskussion der ISRS im zweiten Halbjahr. Und wenn man jetzt schaut, bis wann die fertig sein wollen, bis Jahresende, dass man doch nochmal eine Chance hat, da irgendwie eine bessere Brücke zu schlagen.
Eine Abstimmungsschleife zu ziehen. Mhm. Also das wäre
und sicherlich sinnvoll. Das heißt, Sie würden das aber mit dem Review nochmal ganz allgemein aufnehmen, dass man nochmal darauf hinweist, dass dort eine frühzeitige Kommunikation, dass man da auch nochmal Stellung zu nehmen kann. Und die Unternehmen in Deutschland, die machen das ja derzeit ganz unterschiedlich, wie die CESBI-Standards angewendet werden, wie das auch dann eingebunden ist in den eigenen Nachhaltigkeitsbericht, der ansonsten unabhängig davon gemacht wird. Und man muss ja auch entsprechend der CESBI-Logik nicht jeden einzelnen Indikator angeben, sondern man kann sich ja die raussuchen, die wesentlich sind, sodass es ja wirklich auch ein ganz unterschiedliches Niveau oder ganz unterschiedliche Bearbeitung gibt bei den Unternehmen.
Also ich sag mal, grundsätzlich ist es ja schon so, dass CESBI zugrunde legt, die Wesentlichkeit pro Sektor ja schon erhoben zu haben. Da haben Sie ja schon umfänglich, also mit Harvard Business School und auch externem Input, haben Sie ja quasi schon eine Grundwesentlichkeit gemacht. Aber innerhalb dieser Grundwesentlichkeit kann man natürlich unternehmensbezogen nochmal Schwerpunkte setzen. Ich sag mal, im Moment funktioniert die Anwendung auch wie folgt, dass überall da, wo wir eben festgestellt haben, dass es keinen internationalen Referenzpunkt an der Stelle gibt, sondern einen US-bezogenen Referenzpunkt oder eine Definition, eine US-basierte Definition, dass wir an der Stelle dann eben auch eine Erklärung abgeliefert haben und gesagt haben, also wir nutzen an dieser Stelle die international gültige Definition und gehen da eben eine bewusste Abweichung vom aktuellen SASB-Standard ein, aber mit einer entsprechenden Erklärung. Und wir haben das Ganze auch tatsächlich mit SASB gechallenged oder SASB gebeten, das zu challengen. Und das war zumindest damals eben auch noch für Sie sehr in Ordnung. Und so könnte ich mir das halt eben, oder würde ich mir auch den Prozess jetzt als solches vorstellen. Ne? Also by which most jurisdictions abide, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Und ansonsten gibt's an und für sich auch genügend globale akzeptierte Definitionen, sei es jetzt, dass man sich innerhalb einer Industrie auf einen globalen Standard geeinigt hat. Man kann bei WBCSD gucken, man kann bei anderen Organisationen, also siehe Greenhouse Gas Protokoll, sich anlehnen. Also ich denke, da gibt's schon für die allermeisten Themen gute Vorarbeiten.
Genau, das sieht man auch bei dem, wie Sie vorgegangen sind, dass es tatsächlich für viele Metriken solche Vorarbeiten gibt. Aber auch so, wie Sie das sagen, dass Sie selber bei US-amerikanischen Verweisen oder Referenzen schon internationale Referenzen gewählt haben, wäre das ja zumindest sehr sinnvoll, dann sich in dem Review nochmal anschauen zu können, sind denn die auch wirklich verwendet worden oder eben vielleicht ganz andere oder die gar nicht berücksichtigt worden, also dass man da nochmal diesen Abgleich machen kann.
Definitiv.
Ja. Mhm. Vielen Dank. Gibt es noch andere Anmerkungen zu dieser allgemeinen Frage vorab, wie sie in der Covernote nochmal dargestellt ist? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich in dem Stellungnahmeentwurf, den ich für das nächste Mal vorbereiten würde, das erstmal so mit aufnehmen. Und dann kann man das ja anhand der konkreten Formulierung auch nochmal diskutieren, wie das dann mit einfließt. Ich sehe, dass jemand was in den Chat geschrieben hat. Achso, okay, Herr Immons musste sich verabschieden. Gut, dann würde ich gerne die einzelnen Überarbeitungsschritte, wie sie gewählt wurden vom SASB, nicht vom SASB, vom ISSB, nochmal vorstellen und auch anhand der Beispiele aufzeigen, wie hier vorgegangen wird oder auch schon wurde. Das ist so ein Stufenkonzept, was sich der ISSB überlegt hat für die Überarbeitung mit 5 Ansätzen. Und der beste Ansatz ist sicherlich dieser Revision Approach One, dass man nämlich tatsächlich für eine Metrik, die hier US-basiert ist, dass man hier eine international vorgegebene Rechnungsmethode oder eine Definition finden kann, die auch von den meisten Jurisdiktionen weltweit schon berücksichtigt wird und wo man auch sieht, dass das wirklich eine gleichlaufende oder zumindest in der Intention eine gleichlaufende Metrik oder eine Vorgabe ist. Das Beispiel, was hierfür gewählt wurde, ist aus dem Branchenstandard für Construction Materials, also Baustoffe. Hier ist anzugeben, welche Anzahl an Fällen der Staublunge aufgetreten sind. Und dafür gibt es die US-amerikanische Referenz, wo das eben definiert ist, wie diese Staublunge definiert ist, wie die Fälle chronisch, akut oder fortgeschritten, wie die abgegrenzt sind. Und der ISSB schlägt hier vor, in diesem ganz konkreten Beispiel dann auf die Definition für eine Staublunge der Weltgesundheitsorganisation zu verweisen, die eben auch entsprechend aufführen, welche Diagnose darunter fällt. Ich finde dieses Beispiel sehr gut gewählt, weil es zum einen aufzeigt, dass man sehr gute, international vergleichbare Metriken finden kann. Zum anderen zeigt es aber auch vielleicht auf, dass der Teufel dann auch im Detail liegen kann. Denn bei diesem Beispiel wird zwar die Staublunge definiert von der Weltgesundheitsorganisation, aber die Vorgaben, die noch in der US-Metrik mit vorgegeben sind, nämlich dass auch chronisch, akut und fortgeschritten definiert sind, ganz konkret, das scheint hier bei der Weltgesundheitsorganisation nicht mehr der Fall zu sein. Die Angabepflicht für diese drei Kriterien ist aber weiterhin gefordert. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob das ein Problem ist in der Branche, dass man, ob das leicht oder schwer abgrenzbar ist oder ob man sich dann ohnehin an dieser Abgrenzung orientieren kann, die eben hier in diesem OS-Referenzrahmen vorgegeben wird. Aber es zeigt eben, zwar wird Staublunge die Definition dafür ersetzt, aber es bleiben dann eben andere Fragen gegebenenfalls offen. Und das ist sicherlich etwas, was man sich im Detail, zumindest als Anwender, der vielleicht sich da mit bestimmten Metriken im Detail befasst, anschauen möchte, bevor man dann die SASB-Standards anwendet und tatsächlich zu dem Ergebnis kommen kann, ja, inhaltlich gibt es hier keine Änderungen. Aber das zu diesem ersten Ansatz, der hier gewählt wird, der von der Intention her so vorsieht, eine US-Metrik wird genau mit einer international weit verbreiteten und akzeptierten Metrik ersetzt und kann dann sozusagen gleichlaufend angewendet werden. Der zweite Überarbeitungsansatz, wenn der erste nicht funktioniert, weil man eben so eine ganz konkrete Kennziffer nicht hat, die man dann ersetzen kann, ist, dass man darauf abstellt, ob es ein Konzept gibt, das praktisch genau dasselbe intendiert oder auf genau dieselbe Aussage abstellt und für die Anwender, also die Preparer, hier keine Änderung hervorrufen würde. Also die können weiter das berichten, was sie auch bisher berichten. Und das wäre auch das Beispiel vielleicht, was Frau Kastor angesprochen hat, dass sie selber schon teilweise andere Indikatoren oder Metriken oder Berechnungsmethoden wählen, die aber von der Aussage her die gleiche Intention haben. Und das Beispiel, was hier gewählt wurde, um das nochmal zu verdeutlichen, ist, dass man einen Anteil angeben muss an den H1B-Visa-Holders, die hier im Unternehmen arbeiten. Das sind also hoch ausgebildete Arbeitskräfte, Technical Employees, die auch noch anhand eines bestimmten Systems definiert sind, nämlich alle die, die in dieser 15.000er, beziehungsweise ich sehe gerade, sind gar nicht 1.000, 150.000er oder 170.000er Gruppe in diesem System aufgeführt sind, die werden als Technical Staff angesehen und wenn die dann eben H1B-Holders haben, dann ist hier der Anteil anzugeben. Man hat eben keine vergleichbare Kategorie. Sie wissen das wahrscheinlich alle, dass die Visa-Kategorien für die Vereinigten Staaten doch sehr kompliziert sind. Es gibt ja nicht nur dieses eine Arbeitsvisum, was man haben kann, sondern es gibt ja sehr viel verschiedene Arbeitsvisa. Aber es wird eben ganz konkret auf dieses eben mit Arbeitskräften, mit speziellem technischem Wissen, besonders ausgebildete Arbeitskräfte abgestellt. Man hat dann hier die technischen Employees nochmal definiert, was man darunter versteht. Highly skilled, highly qualified work in bestimmten Branchen, Computer, Mathe, Architektur, Ingenieurberufe. Und zum anderen hat man dann aber darauf abgestellt, dass es grundsätzlich eben alle ausländischen Beschäftigten sind. Also dieses Kriterium hat man sich dann gewählt hierfür. Auch da ist, glaube ich, die Intention ganz klar und das ist vielleicht für die meisten Unternehmen auch gar nicht problematisch, das anzugeben. In Europa könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, weil man diese Zahl gar nicht erfasst. Also europäische Arbeitskräfte, ich weiß nicht, wie das tatsächlich in den Unternehmen dann vorgenommen wird, ob man dann eben auch innereuropäische Arbeitskräfte als Foreign Nationals beispielsweise mit erfasst und hier so eine Angabe machen könnte. Aber das ist die Idee hinter diesem Ansatz 2, dass ich also von der Intention her in die Richtung gehe, die grundsätzlich damit gemeint war. Der dritte Ansatz, also wenn ich das alles nicht habe, dass ich praktisch auf eine ja auf eine ähnliche Regelung eingehe, die dann die nationalen Regelungen als Grundlage heranzieht. Was hier als Beispiel aufgeführt wird, veranschaulicht das sehr gut, finde ich, dass man zum einen hier nach US-Standards eine Vorgabe hat für die Abfallbewirtschaftung, die Müllentsorgung, nämlich wie oft ist es passiert, dass man die Mülldeponien, dass man dort Corrective Actions vornehmen musste, weil beispielsweise eine bestimmte Grundwasserbelastung aufgetreten ist, die über der zulässigen Belastung lag oder dass eben Grundwasserschutzgesetze nicht eingehalten wurden. Dafür gibt es dann eben ganz konkrete US-amerikanische Vorgaben, die man dann hier mit dem allgemeinen Verweis auf die Applicable Jurisdictional Law or Regulations ersetzt hat und von der Intention aber genau dieselbe Aussage hat, nämlich wie oft musstet ihr hier tatsächlich tätig werden als Abfallwirtschaftsunternehmen und Veränderungen, hattet also solche Fälle, wo ihr Grenzwerte überschritten habt und wo ihr entsprechend dann Corrective Actions unternehmen musstet. Das ist aber etwas, was dann, wo die internationale Vergleichbarkeit natürlich nicht gegeben ist, weil es einfach ganz unterschiedliche lokale Vorgaben geben kann oder auch geben wird. Und das nimmt man aber hier ganz explizit bewusst in Kauf und orientiert sich daran, dass dann zumindest in einer Jurisdiktion hier die Vorgaben einheitlich sind und auch vergleichbar sind. Der nächste Ansatz, falls alle diese Schritte nicht möglich sein sollten, wäre dann, dass man tatsächlich einfach eine Vorgabe entfallen lässt. Beispielsweise, und das wird Frau Kastor besser wissen und sich wahrscheinlich auch schon sehr viel mit befasst haben, gibt es scheinbar einen Zulassungsprozess für neue Medikamente, der eine Abkürzung, also einen abgekürzten Prozess vorsieht. Und hier gibt es aber dann Möglichkeiten von den Unternehmen, die schon bestimmte Medikamente auf dem Markt haben, dass sie Generika dann erstmal noch verzögern, also dass der Markteintritt von diesen Produkten noch verzögert wird und dass man dort eben Zahlungen leistet und darüber über diese Fälle, die dann auch von diesem ANDA-Prozess praktisch begleitet werden, ist zu berichten. Diesen Prozess gibt es aber weltweit nicht. Zumindest hat die Recherche nichts dergleichen ergeben, sodass man hier auf eine Angabe dazu komplett verzichten würde und trotzdem der Meinung ist, dass das entfallen kann, weil insgesamt die Aussage zu diesem Thema auch dann noch getroffen werden kann oder auch dann die Aussagen noch aussagekräftig sind, die zu anderen Metriken oder anderen Angaben gemacht werden. In bestimmten Fällen wird dann für so eine gestrichene Vorgabe vielleicht nochmal eine neue Metrik, also eine neue Kennziffer oder eine neue Aussage mit aufgenommen, wenn man der Meinung ist, dass das wichtig ist, um hier die Gesamtaussage nochmal zu unterstützen und dass da noch eine Angabe fehlen würde. Das hat man beispielsweise gemacht bei Luftfracht und Logistik, dass man sich hier überlegt hat, welche Angabe könnte man noch aufnehmen, die hier für die Sicherheit des Transports eine Aussage geben könnte. In der USA gibt es dafür ein Kriterien, die in diesem BASIC, nennt sich das abgekürzt, Tool festgelegt werden und man hat dann einen gewissen Rang oder eine gewisse Kennziffer aus diesem Basic-Tool und dass man hier jetzt eine Kennziffer suchen würde, die nicht auf diesem US-amerikanisch geprägten Basic-Tool basiert, sondern die eine gleiche Aussagekraft hat, nämlich es geht um die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen bei dem Transport und diese Metrik würde man dann noch mit aufnehmen. Also es gibt in gewissen seltenen Fällen dann diese Möglichkeit, dass man eine Replacement-Metrik noch sich überlegt. Die Statistik zu der Umsetzung, weil wir das vorher auch schon hatten, wie oft ist das eigentlich der Fall, dass hier überhaupt internationale Metriken erforderlich sind. Die 200 Metriken, die betroffen sind von US-amerikanischen Verweisen oder US-amerikanisch geprägte Metriken sind, Das sind ja ohnehin nur ein Fünftel von den 1000 anderen Metriken, die in den CSB-Standards vorhanden sind. Und davon kann schon mehr als die Hälfte durch so eine Kombination von Ansatz 2 und 3 oder Ansatz 1 und 2 und 3 ersetzt werden. Also mehr als die Hälfte werden tatsächlich dadurch ersetzt, dass man ganz konkrete Vorgaben macht. Ein weiteres Drittel dann eben eine Vorgabe nicht in Kombination, sondern einzeln, 2 oder 3. Das heißt, ich habe eine allgemeingültige Definition oder ich habe zumindest in verschiedenen Jurisdiktionen unterschiedliche Definitionen, die aber sehr weit verbreitet sind und auch diesem Ziel entsprechen, dass das mit dem CSB-Standard an der Stelle ursprünglich verfolgt wurde. Dann wurden nur 16 Metriken gestrichen, also der Ansatz 4, und nur 5 neue Metriken entsprechend dieses Ansatz 5 neu entwickelt. Und diese Aussage, die hier gemacht wurden in dem ED Methodology, die spricht eigentlich auch dafür, dass die Überarbeitung des CSB-Standards schon sehr weit vorangeschritten ist, dass also diese Überarbeitung schon umgesetzt wurde. Ansonsten wüsste man ja auch nicht, wie man jetzt hier eigentlich verhältnismäßig dasteht bei der Überarbeitung der 200 Metriken. Das ist also der Vorschlag von dem ISSB zur Vorgehensweise. Der Standard oder der Entwurf enthält auch noch 2 Beispiele, also nicht nur die Beispiele, die ich gerade vorgestellt habe, die nochmal die einzelnen Ansätze veranschaulichen sollen und das meines Erachtens auch sehr gut machen. Sie enthalten aber zum anderen auch 2 der 77 Industrien, werden hier ganz konkret vorgestellt, wie würde die Überarbeitung aussehen. Und das lohnt bestimmt, sich das mal im Detail anzuschauen oder auch nur für den Überblick, dass man den nochmal bekommt, weil man daran sieht, wie umfangreich diese Überarbeitung schon sein kann, zumindest wenn man nur Track-Change-Modus sich anschaut und sieht, dass ganze Seiten gestrichen sind und dafür ganze Seiten neu geschrieben sind, beschleicht einen so ein bisschen die Vermutung, dass es doch wichtig sein kann, sich hier auch ganz konkret mit der überarbeiteten Version zu befassen. Das erste Beispiel ist für Elektrizitätswerke und Stromerzeugung. Man sieht, welche Themen aufgegriffen wurden, welche Metriken man verwendet hat und wie die Überarbeitung stattgefunden hat, ist wunderbar dargestellt in dem Track-Change-Modus, sodass man das im Detail nachvollziehen kann. Und die einzelnen Topics sollen, wie eben vom ISSB immer wieder betont, auf jeden Fall weiterhin dargestellt werden. Frau Castor hat es auch vorhin ausgeführt. Der CSB hat sich hier schon sehr große Mühe gegeben, für jede Branche auch die wichtigen Themen herauszuarbeiten. Und bei dieser Einschätzung sind sie eben auch geblieben. Und es geht tatsächlich nur in Anführungsstrichen darum, dann entsprechend die internationalen Verweise nochmal aufzuführen. Das zweite Beispiel ist Road Transportation, sicherlich auch ein sehr interessanter Standard, weil sich gerade auch mit diesem Standard ja auch die EFRAG im Detail schon beschäftigt als einen der ersten Branchenstandards. Auch hier wiederum die Themen, die ausgewählt wurden, bleiben und es gibt eben Veränderungen im Detail. Und das führt uns dann schon zu den einzelnen Fragen, die der ISSB hier aufgeworfen hat zur Überarbeitung. Frage 1 ist, wurde eigentlich die Intention, das Ziel dieser Überarbeitung klargemacht? Ist auch dem Leser dieses Entwurfs klar, was gerade nicht überarbeitet werden soll, welche Constraints es also gibt? Und wird das angesichts der Cost-Effectiveness, Decision-Usefulness, wird das als sinnvoll angesehen oder auch nicht? Und sollten eigentlich noch andere Ziele mitverfolgt werden bei der Methodology? Sie wissen das sicherlich, das sind eigentlich so die typischen Formulierungen, die man so wählt, wenn man einen Standardentwurf veröffentlicht, auch beim IASB, dass man als erstes immer fragt, sind denn die Ziele klar und deutlich gemacht? Und typischerweise würde man dann aber fragen, sind denn die Ziele dieses Standardentwurfs deutlich? Und an dieser Stelle ist das eben ein bisschen schwierig von den Formulierungen, weil man ja immer nur fragt, sind denn die Ziele der vorgeschlagenen Methode eigentlich klar und deutlich gemacht worden? Also es bezieht sich immer alles auf die hier vorgeschlagene Vorgehensweise Und in diesem Sinne ist eben auch die Frage hier zu verstehen. Damit erstmal genug der Vorrede zu dieser ersten Frage des ISSB. Haben Sie Anmerkungen dazu, zu der vorgeschlagenen Methode? Ist die gut vorgestellt? Finden Sie die nachvollziehbar und sinnvoll? Also ich muss persönlich zugeben, ich habe mich mit dieser Frage sehr schwer getan, weil ich praktisch auf so einer Metaebene das Ziel beurteilen soll, was nichts konkret mit dem Standard oder mit den Überarbeitungen zu tun hat, fand aber, dass man wahrscheinlich grundsätzlich an der Methode, die hier aufgezeigt wurde, die auch sehr schön dargestellt wird, die auch sehr schön an diesen Beispielen nochmal verdeutlicht wird und sicherlich vom Vorgehen her gut geeignet ist, diese SASB-Standard zu internationalisieren. Also so habe ich die Frage verstanden. Aber vielleicht haben Sie da andere Anmerkungen oder die anders verstanden. Das kann man sicherlich auch noch zusammenfassen mit der zweiten Frage, die hier aufgeworfen ist, nämlich die Overall Methodology, ob man damit einverstanden ist mit dieser Überarbeitung der SASB-Standards und falls nicht, wie man anderenfalls vorgehen würde. Frau Kastor.
Zoom. Genau, also wie ich eben schon kurz ausgeführt habe, also grundsätzlich ist es sicherlich der richtige Weg, ja, was Sie gerade machen. Eben dieses Checken, sind internationale Standards da, wenn nicht nur im Ausnahmefall wieder was Neues erarbeiten. Weil ich auch schon mal in der Diskussion mit IWSB selbst gesagt habe, ja, auch wenn aktuell noch kein internationaler Standard vorliegt, so wird doch an vielen Stellen gerade an internationalen Standards gearbeitet. Das heißt, dass man sich eben nicht nur darauf fokussiert zu sagen, was ist denn schon da, sondern dass man eben hoffentlich auch auf dem Schirm hat, was ist denn gerade in der Ausarbeitung. Also gerade was das Thema Biodiversität betrifft beispielsweise, wissen wir alle, da gibt's noch nichts, aber bevor SASB jetzt da anfangen würde, IWSB, da jetzt eben anfangen würde und würde eine eigene Alternative entwickeln, haben Sie ja hoffentlich eben auf dem Schirm, was da draußen gerade in der Ausarbeitung ist. Also vielleicht kann man das nochmal mit auf den Weg geben, zu sagen, nicht nur fokussieren auf das, was da ist, sondern eben möglicherweise bei der ein oder anderen beim ein oder anderen KPI auch den Mut haben zu sagen, da warten wir noch ab, bis dann eben entsprechend international etwas vorliegt, bevor man da gleich Ressourcen drauf setzt, eigene KPIs nochmal auszuarbeiten, die dann wiederum möglicherweise nicht kompatibel sind, was dann vielleicht in einem halben oder in einem Jahr zu einem Thema auf dem Markt ist. Also das wäre so prozessual noch was, denke ich, was man Ihnen mitgeben könnte, aber eben immer wieder und über allem schwebend eben die Frage, wie wird überhaupt dann künftig das Sektorspezifische verzahnt sein mit den anderen Standards, genau.
Vorgeschlagenen Ansätze, die wir jetzt auch im Detail vorgestellt haben, ist das ein sinnvoller Ansatz. Frau Kastor hatte schon gesagt, aus ihrer Sicht passt das, wie hier vorgegangen wird, dass man eben ähnliche oder vergleichbare Metriken sich anschaut, dass man internationale Definitionen sich anschaut. Ist das auch in Ordnung, dass man wenn dieser Approach One nicht möglich ist, also ich nicht eine Metrik mit einer anderen Metrik ersetzen kann, dass man dann etwas weiter sich das Ganze anschaut, dass man zum Beispiel nicht auf eine internationale Metrik, sondern auf eine internationale Definition oder sogar auf eine für eine Jurisdiktion geltende Definition abstellt. Das wäre die Frage, die hier in der Frage 3 adressiert ist. Ich hatte es in der Cover Note schon mit aufgeführt. Hier ist auch nochmal ein Beispiel dafür, dass man, finde ich, die Frage C an der Stelle noch gar nicht richtig beantworten kann. Denn ob jetzt hier eine überarbeitete Metrik oder ein Indikator oder eine Referenz, ob das Probleme für die Anwender dann auslösen könnte, wenn sie dann entsprechend dieser neuen Vorgaben die SASB-Standards anwenden wollen. Das kann man, glaube ich, wirklich erst beurteilen, wenn man sie hat. Also das kann ich jetzt aufgrund der Methode, mit der Sie vorgehen wollen, nicht beurteilen. Grundsätzlich erscheint das sinnvoll, aber was das konkret dann bedeutet, wie das Beispiel der Staublunge von der Weltgesundheitsorganisation gezeigt hat, wenn das dort nicht definiert ist, bringt es dann vielleicht doch wieder Abgrenzungsprobleme mit sich. Genau. Haben Sie zu diesen einzelnen Ansätzen noch Anmerkungen? Sagen Sie, dass man zum Beispiel sich eher auf den einen fokussieren sollte und wenn der nicht geht, den dann ganz weglassen? Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass es nicht ganz unumstritten ist, auf diese jurisdiktionsbezogenen Kennziffern dann zu verweisen, dann ist, glaube ich, die internationale Vergleichbarkeit kann im Zweifelsfall wirklich gar nicht gegeben sein, sondern dann stattdessen beispielsweise bei dem Grundwasserschutz zu sagen, ich gebe an, wie stark die Verschmutzung ist, aber ich gebe nicht an Verschmutzung in Referenz zu einer nationalen Vorgabe, weil damit dann vielleicht keiner was anfangen kann. Also das jetzt nur so als ein Beispiel. Frau Kastor.
Ja, also ich würde mich auch schwer tun, tatsächlich mit dem Referenzieren auf eine Jurisdiktion um die Ecke zu kommen. Dann haben wir am Ende tatsächlich, glaube ich, wirklich Äpfel mit Birnen dann wieder Topf. Und das ist ja auch nicht wirklich sinnvoll. Nur ich glaube, da bleibt tatsächlich in der Realität, da bleibt nicht allzu viel übrig an KPIs. Und dann würde ich eher hingehen und überlegen, ob das dann tatsächlich wirklich und wahrhaftig ein wesentlicher KPI oder ein wesentliches Thema ist, weil doch üblicherweise, wenn die Themen wichtig und relevant sind für die Mehrzahl der Unternehmen, dann gibt es entweder etwas oder es ist in der Ausarbeitung. Oder man könnte dann das Thema auch zurückspielen und könnte eben auch Kontakt suchen durchaus seitens ISSB zu einer internationalen Industrie, entweder zu einem Industrieverband oder eben gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, wie auch immer, dann durchaus auch anregen, dass hier was Sektorspezifisches erarbeitet wird. Aber auf eine Jurisdiktion zu verweisen, ist sicherlich nicht unbedingt besonders hilfreich und zielführend. Und das Thema, könnte das irgendwelchen Anwendern Probleme machen? Absolut d'accord. Das können wir erst dann sagen, wenn sie vorliegen. Was wir natürlich mitbekommen, ist, dass das von US-amerikanischen Unternehmen sicherlich eine Menge Anpassungen verlangen wird, weil die eben üblicherweise nur und ausschließlich auf ihre US-amerikanischen Definitionen referenzieren und sich jetzt entsprechend alle auf internationale umstellen müssen. Aber das soll in dem Fall nicht unser Problem sein.
Zum einen das und zum anderen ist ja die Intention von SASB, dass eigentlich oder vom ISSB, dass hier eigentlich die Berichterstattung so weiterlaufen kann, wie sie derzeit ist. Ja. Und das müsste eigentlich auch dann für die US-Anwender gelten. Also sicherlich ist es nicht sehr sinnvoll, in so einem internationalen Nachhaltigkeitsbericht dann nur diese US-Referenzen zu verwenden. Aber grundsätzlich sollte das dann gehen. Mhm. Gibt es noch andere Anmerkungen? Okay. Dann zu der Frage, vier. Hier wird ja vorgeschlagen in dem Standard, dass alle die Änderungen, die ich in den SASB-Standards vornehme, auch nachgezeichnet werden in der Taxonomie. Mir persönlich fällt da jetzt wenig ein, warum man das nicht gut finden sollte oder warum man das nicht unbedingt gleich mitmachen sollte und einfordern sollte. Habe ich da vielleicht noch einen Punkt übersehen? Haben Sie da noch Anmerkungen dazu? Ansonsten würde ich das hier auf jeden Fall mit einer ja unbedingt Antwort versehen, die Frage 4. Ich sehe keine anderen Meinungen. Wie gesagt, es ist auch noch nicht die letztmalige Besprechung, aber was die Taxonomie betrifft.
Vielleicht aber auch hier wieder genau der Punkt, was passiert damit? Also welche Rolle wird dann diese SASB Standards Taxonomy im Kontext der übergeordneten ISSB-Umsetzung überhaupt spielen? Also ich glaube, das ist immer für uns noch so der Punkt, der uns einfach nach wie vor von der Architektur noch nicht so 100%ig klar ist.
nehme ich auch gerne mit auf. Die Fragen werden sicherlich derzeit von ganz vielen Stellen an den ISSB herangetragen. Also ganz grundsätzlich, wie die eingebettet sind und wie damit umzugehen ist. Die letzte Frage, die meines Erachtens auch inhaltlich dann die meisten Punkte zulässt, dass man hier nochmal aufführt, wenn wir uns zukünftig mit den CESPI-Standards befassen, welche Themen sollten wir ganz unbedingt aufgreifen? Frau Castor hatte vorhin dieses eine Beispiel gebracht von einem Indikator, der schlichtweg falsch ist, beispielsweise bei der SFDR. Vielleicht gibt es ja sowas auch bei den CESPI-Standards, dass man wirklich Indikatoren hat, die sich mittlerweile überholt haben. Denn das ist ja so dynamisch, dieses ganze Feld, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass alle 77 Branchenstandards, die hier über die letzten 10 Jahre entwickelt wurden, dass die auch alle noch so up-to-date sind, wie man das eigentlich machen könnte. Also ich könnte mir vorstellen, dass dort viele Indikatoren sind, die upgedatet werden können. Ein ganz großes anderes Thema, was ich hier sehe, sind beispielsweise die Abgrenzung der CESPI-Branchenstandards. Das spielt auch in diesen Punkt mit rein, den Sie auch schon mehrfach angesprochen hatten, Frau Kassler, dass man sich auch anschaut, welche anderen Entwicklungen gibt es eigentlich gerade? Was passiert bei GRI? Was passiert bei EFRAG? Welche Abgrenzungen werden hier vorgenommen? Denn wenn diese Standards so zu bearbeiten wären, wie das beispielsweise bei EFRAG vorgesehen ist, dass ich zusätzlich zu den ESRS immer auch meinen Branchenstandard mindestens einen mit erfüllen muss und das hier auch bei dem ISSB irgendwann vorgesehen sein könnte, dann ist es natürlich sehr hilfreich und sehr zielführend, wenn hier auch die Sektoren, Branchen gleich abgegrenzt wären. Also ob man hier an dieser Stelle auf dieses Alignment beispielsweise schon hinweisen sollte. Also das waren so ein paar Punkte, die mir an der Stelle eingefallen sind. Und da wäre ich sehr interessiert zu hören, was Ihre Anmerkungen oder ersten Reaktionen hier drauf sind. Wenn es da erstmal keine weiteren Anmerkungen, Frau Castor, Sie sind angemutet.
Ja, ich denke eben auch hier mein Mantra, wir müssen verstehen, eben in welchem Kontext die CESPI-Standards künftig stehen. Und wie gesagt, wenn die mandatory umzusetzen sind, dann muss man sich sicherlich nochmal sauber, was Sie auch schon angesprochen haben, die Sektorabgrenzungen anschauen, weil ich sage mal Beispiel für uns, es gibt keinen Chemicals-Sektor-Standard im Moment, das ist der Standard Resource Transformation. Das heißt, da ist noch ein bisschen was anderes auch mit eingewirkt und dann sollte man schon schauen, ob man das eben an NACE-Codes oder wie auch immer unterstützend festmacht, ob man, und das ist für uns eigentlich der wesentliche Punkt, dann eben auch nochmal mit den Practitionern in den Austausch zu den jeweiligen Standards aktiv geht, um eben, was Sie auch angesprochen haben, die Aktualität nochmal zu überprüfen. Das Rad hat sich definitiv weitergedreht, seit die Dinger damals erarbeitet wurden. Also ich muss mal überlegen. Ich glaube, der letzte aktive Input seitens der Industrie zu diesem Standard ist sicherlich gute 10 bis 15 Jahre her. Mhm. Also von daher ist da sicherlich nochmal ein Aktualitätscheck auch in Sachen, welche neuen Themen sind denn dazu gekommen. Also auch da sind wir ja durchaus offen, denn wenn man sich gerade den Beispiel jetzt wieder den Resource Transformation Standard anschaut, dann war der damals aus europäischer Sicht schon verhältnismäßig altbacken, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also das war damals schon ein sehr klarer Fokus auf die reinen Risikothemen, also Arbeitssicherheit, Produktsicherheit, ich sag mal so Themen, die uns vor allen Dingen in den 80er, 90er Jahren schwerpunktmäßig umgetrieben haben. Solche Themen wie Circular Economy, also auch mehr so Opportunitätsthemen, spielen überhaupt keine Rolle bislang in den sektorspezifischen Standards. Also das war schon nicht nur was Einzel-KPIs betrifft, sehr US-zentriert, sondern vor allen Dingen auch, was so die gesamte Herangehensweise an Nachhaltigkeit betrifft, was man eben aus einer US-Brille tendenziell als ein Risikohaftungsklage-Thema verstanden hat. Und da waren auch damals schon die europäischen Unternehmen tendenziell vom Mindset und von der strategischen Ausrichtung her deutlich, deutlich weiter. Und das wäre natürlich schon auch gut, wenn sich das jetzt, wenn sie schon Review machen, dass man sich da vielleicht nochmal, anstatt jetzt eben nur zu sagen KPI, KPI, dass man da auch nochmal die Ebene höher geht und sagt, Moment, aber gibt es denn nicht für diese Industrie jetzt, ja, in den letzten 10 Jahren sind da nicht neue Themen auch dazu gekommen oder auch Themen weggefallen, je nachdem.
Vielen Dank, das waren nochmal sehr gute Punkte. Das ist auch so ein paar Aspekte davon gehen auch in die Richtung, was ich in der Covernote noch aufgeführt hatte, dass man eben auch konzeptionell sich das anguckt, ne? Das mit diesem Risikoansatz, auch mit dieser Investororientierung. Also es muss auch nicht nur in den europäischen Kontext passen, sondern es muss vor allen Dingen auch in diese neue Ausrichtung auch des ISSB eigentlich reinpassen.
Genau, Zielgruppe.
Genau. Gut, dann ganz herzlichen Dank dafür. Ich würde jetzt mal auf der Grundlage dieser Anmerkungen und dieser Rückmeldung mich an einer ersten Stellungnahme versuchen, an einem Entwurf. Ich hoffe noch auf einiges Feedback von den CESPI-Anwendern, die wir angeschrieben haben, sodass ich dann im Juni eventuell das Feedback präsentieren kann oder aber eben diesen Entwurf dazu. Wobei, das macht dann wahrscheinlich erst mehr Sinn im Juli, wenn wir auch auf der öffentlichen Diskussionsveranstaltung das Feedback noch bekommen haben von den Diskutanten. Dann nochmal ganz herzlichen Dank. Und ich habe eine Punktlandung gemacht, 14:15 Uhr. Damit gebe ich zurück an Herrn Landfermann.